Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über das Zusammenspiel von Produktentstehung und Operations. Wir reden über die Rolle der Produktion in allen Phasen der Entwicklung und kommen dabei dann zum Beispiel am Produktentstehungsprozess vorbei, der super wichtig ist, also der PEP. Wir reden über Simultaneous Engineering und wir reden über eine komplett neue Rolle als Product Owner mit Fokus auf die Produktion. Das wird heute unser Schwerpunkt sein und ich rede darüber mit Antonio Merida. Er ist Senior Operations Programmmanager bei der Deutz AG und er hat genau diese Rolle, nämlich Product Owner für die Inhouse Production. Er begleitet die Produktentstehung aus Perspektive der Produktion und ist verantwortlich für die 4 europäischen Komponentenwerken mit einem internationalen Team. Er ist uns heute auch aus Spanien zugeschaltet, was mich sehr freut. Ein Satz noch zu Deutz. Die Deutz AG, die entwickelt und auch produziert Motorentechnik für Off-Highway-Anwendungen mit einer sehr hohen Varianz und einer hohen Fertigungstiefe. Und ich glaube, das macht das Ganze nochmal insbesondere spannend. Hallo Antonio, willkommen im Podcast.
Hallo Andreas, ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich, dass du mit dabei bist und nehmen wir uns einmal mit rein in deine Rolle, ganz kurz und knapp. Was heißt es bei euch oder was heißt es für dich, entsprechend Product Owner zu sein?
Ja, die Product Owner, man klingt schon von anderen Fachbereichen, aber nicht in der Fertigung. Aber tatsächlich in der Fertigung hat viel zu sagen. So, ich bin, kann man sagen, die Schnittstelle zwischen die Produktion, die Produktentwicklung. Ich bin die Schnittstelle zu anderen Fachbereichen, aber auch zum Kunde.
Sehr gut. Also eine Schnittstelle in alle Richtungen, in die verschiedenen Fachbereiche und auch hin zum Kunden. Wer ist bei euch dann der Kunde? Ist das dann intern oder nach extern der Kunde?
Wir haben grundsätzlich interne Kunden, das heißt unsere Montage, aber langsam steigen wir auch so in Gespräche mit externen Kunden.
Also weil du ja für die Komponentenwerke verantwortlich bist, habt ihr dann eure Montagewerke, die dann die kompletten Motoren oder Antriebsstränge produzieren und das sind dann eure Kunden quasi als Komponentenwerke.
Genau.
Was ist das Ziel der Rolle? Also was ist so deine wichtigste Aufgabe?
So, ich verstehe mich hier als Übersetzer. Übersetzer zwischen Technik, die Organisation an sich und die Business. Auf einer Seite muss ich die Technik übersetzen für das Management. Was bedeutet diese Änderung, dieses Produkt? Auf der anderen Seite muss ich auch die Organisation verstehen und übersetzen, was bedeutet für uns in der Fertigung. Aber letztendlich muss ich diesen breiten Blick behalten. Was machen wir tatsächlich in unserem Alltag, hat einen Einfluss oder eine Einwirkung in dem Business. So alles zusammen so im Laufen zu halten, ist die Herausforderung hier und meine Hauptaufgabe. So, Strategie, Daily Business und auch Projekten.
Und da ist ja auch Technik nicht gleich Technik. Also ihr habt ja die Technik einerseits im Produkt und dann auch noch in der Produktion. Also beides musst du irgendwie im Blick haben und zusammenbringen, oder? Habe ich das richtig verstanden mit der Technik?
Richtig, richtig. Mit der Technik ist auf einer Seite das Produkt an sich, weil wir beeinflussen das Produkt auf, mit unserer Brille oder von unserer Sicht der Dinge als Fertigung. Aber auf der anderen Seite ist unsere Technik oder für uns Technik bedeutet die Industrialisierung, die Technologie, die wir umsetzen, anwenden müssen, um das Produkt in Serie zu bringen und jahrelang fertigen. So, wir nennen uns selbst hier als Fachleute für die Industrialisierung.
Genau, ja. Jahrelange Fertigung ist ein gutes Stichwort. Ihr habt ja wirklich Produkte, die auch sehr, sehr langlebig sind und wo es auch sehr lange dann Ersatzteile und so weiter braucht. Das heißt, wenn da in der Produktentstehung was nicht gut läuft, hat man dieses Thema in der Produktion dann einen ganzen Lebenszyklus. Ne? Das ist
total, total. So ein Fehler kann uns jahrelang so bei auf unserer Seite bleiben und das wollen wir vermeiden von Anfang an. Deswegen legen wir viel Wert auf diesen Know-how-Transfer und Austausch zwischen Entwicklung, Fertigung, Qualität so und andere Fachbereiche.
Ja, sehr schön. Also das fand ich echt interessant. Deswegen habe ich gesagt, lass uns auf jeden Fall einen Podcast machen, weil das habe ich so in der Rolle auch mit dem Namen Product Owner noch jetzt fertigungsseitig noch nicht bisher gehört von anderen Unternehmen. Wie kam es bei euch dazu, dass ihr jetzt einen Product Owner quasi auf Seite der Produktion habt?
Das kommt hoch vor ungefähr 4 Jahren. Wir hatten vor 4 Jahren das Ziel, ein neues Motto in Serie zu bringen, ein neues Motto von Null, von einem weißen Blatt Papier zu entwickeln. Und das ist für alle Unternehmen und auch für uns eine Herausforderung. Und dann zusammen mit der Operation-Leitung haben wir gesagt, wie können wir den PEP-Prozess, diese Entwicklung von einem neuen Motor von unserer Seite unterstützen. Und dann nach ein paar Gesprächen sind wir zusammengekommen, okay, wir nennen das Product Owner, der Vater von diesem Produkt, so der alles wissen, der One Face to All, so One Face to Customer, One Face to Management, One Face to Market, damit diese Informationen durch alle Werke und durch alle andere Abteilungen sichergestellt ist. So, wir wollten hier strukturierte arbeiten, wir wollten hier systematisch arbeiten. Und so ist diese Rolle gestanden.
Okay, super. Total nachvollziehbarer Grund. Lass uns da mal genau tiefer reingehen. Was heißt das bei euch, Produktentstehungsprozess und auch das Zusammenspiel mit Operations, dass wir das ein bisschen besser verstehen, wie ihr das macht, auf was ihr da jetzt in den letzten 4 Jahren an Erfahrung gesammelt habt. Du hast ja ganz im Start gesagt, eigentlich ganz wichtig ist es, mit dem Kunden zu reden. Und nehmen uns da mal mit rein, weil ich glaube, das ist ein guter Anfang. Wieso ist es so wichtig, dass ihr mit eurem internen Kunden quasi im direkten Austausch seid?
Weil wir beliefern von mehreren Werken zusammen oder gleichzeitig. So, das heißt, es ist nicht nur ein Produkt, sondern das sind mehrere Produkte von mehreren Werken. Und die Komplexität von unseren Motoren sind unglaublich hoch. Wir haben viele Varianten. So, da war der Grund. So, wir brauchen Kommunikation, wir brauchen jemanden, der wirklich steht überall und verbindet alle Ecken.
Also das heißt, es gibt viele verschiedene Teile, die ihr zuliefert für einen Motor und das auch noch aus mehreren Werken gleichzeitig und dann auch an ein Werk primär, wo der Motor gebaut wird oder wird dieser Motor dann auch noch an mehreren Werken gebaut? Wie muss ich mir das vorstellen?
Im Prinzip hier in Europa, so man muss verstehen, dass wir haben 4 Werke, wo wir Komponenten fertigen und diese Komponenten werden in einem Montagewerk geführt oder transportiert und da kommen letztendlich fertige Motoren.
Okay, also immerhin an ein Werk dann, das heißt die Komplexität ist dann ein bisschen überschaubarer?
Ja,
okay,
richtig.
Und was ist da für euch wichtig, wenn es jetzt da um den Austausch mit dem Kunden geht? Also was sind da die wichtigen Punkte?
Wir wollten, oder so erlebe ich diese Rolle, ich will hier ein Partner sein, ist nicht ein Lieferant. Wir konnten hier natürlich in diese altmodischen Gedanken kommen, okay, ich bin Hauptwerk, ich habe hier meine Komponentenwerk und dann ist eine Kunden-Lieferant-Beziehung, sondern wir wollten raus auf diesen Lieferant-Rolle und mehr als Partner, genauso mit unseren internen Kunden, aber auch mit unseren externen Kunden. Und das ist, sagen wir, uns gut gelungen, weil zusammen konnten wir bessere Produkte entwickeln, zusammen konnten wir auch bessere Lösungen anbieten und wenn etwas holprig ist, wir können wieder sehr schnell auf ruhigem Wasser.
Also das heißt, ein Vorteil ist, dass man da die Zusammenarbeit verbessert und in Summe nachher auch ein besseres Ergebnis hat. Was ist da so eure Erwartung oder auch vielleicht Erfahrung? Was kann sich dadurch verbessern, wenn das gut gelingt, dieses Zusammenspiel und man da partnerschaftlich unterwegs ist?
Hier natürlich hilft auch in dieser Komplexität Modularisierung, aber es hilft auch, die Organisationsziele besser zu erreichen. So, weil, wie gesagt, diese Rolle ist eine Primärrolle, um Organisation und Business und Technik zusammenzubinden.
Ja, und wenn du sagst Organisationsziele, ist das dann am Ende Herstellkosten, Qualität, auch
genau,
Zeit und so weiter?
Wachstum, ja. Genau das.
Okay, also würdest du sagen, auf allen Ebenen zahlt das am Ende ein, wenn dieses Zusammenspiel gut gelingt?
Ja. Mhm, genau.
Wenn wir jetzt über den Entwicklungsprozess oder den Produktentstehungsprozess reden, was ist da deine Meinung? Welche Rolle sollte Operations da drin spielen?
Diese Rolle sollte von so früh wie möglich dabei sein. Mhm. So, jede Sekunde zählt, jede Woche zählt. Und ein Thema, das ist am Anfang gelöst, ist natürlich Goldwert. Mhm. So. Das heißt, wir müssen oder wir sollten dabei sein, von Anfang an und unsere Know-how so darüber zu bringen. Wir bringen auch natürlich diese systematische, strukturierte Arbeit und Weise. Und wir sind letztendlich der Garant, dass ein Produkt später so gefertigt werden kann. Mhm. In diesem Produktprozess, wir sind von der Konzeption, von diesem ersten Konzept, okay, wir wollen einen Motor, 4 Zylinder, 6 Zylinder, so viele kW und so und so und so. Oder später von der, wie wollen wir das fertigen? Welche Lieferebene wollen wir auch an unsere Montage mal liefern? Das ist ein Plug and Play, das ist eine Vormontage, das ist eine Einzelkomponente. So, wir bieten Lösungen, aber immer mit dem Blick, wir wollen das Beste von das Unternehmen. Wir wollen dieses Unternehmen so wettbewerbsfähiger behalten in den nächsten Jahren. Nicht okay. nur so die Beziehung, ich liefere, was du bestellt hast, sondern wie können wir zusammen dieses Unternehmen so besser für die Zukunft gestalten.
Sehr gut. Also das heißt, so früh wie möglich ist schon der erste ganz praktische Tipp von dir. Es gibt kein zu früh. Also wirklich quasi nee. Bei den ersten Besprechungen bist du im besten Fall dann schon mit dabei. Ja.
Schon dabei sein.
Ja. Und auch als Komponentenwerk, ne? Also oder Werke, muss man ja sagen. Also es geht ja gar nicht darum, die Produktion in Summe einzubinden, sondern sogar in dieser Komponentenrolle würdest du sagen, macht es Sinn von Anfang an. Ja.
Richtig, weil unsere Komponenten, wir reden nicht über Komponenten von der zweiten Klasse, wir reden über die Hauptkomponenten des Motors. Mhm. Wir beeinflussen die Leistung von unseren Motoren. Wir beeinflussen die Erforderungen oder die finale Erforderungen von unseren Motoren. Von daher, so, wir haben viel zu sagen.
Ja. Kannst du kurz sagen, was für Komponenten das unter anderem sind? Vielleicht hat man dann auch noch eine bessere Vorstellung, weil wir gleich noch detaillierter über den Produktentstehungsprozess reden.
In die Industrie, man nennt die Hauptkomponenten, ein Motor, die 5C-Komponente. C auf Englisch von Kurbelgehäuse, Zylinderkopf, Pleudel, Zahnräder, so Kurbelwelle und Nockenwelle.
Okay, und das kommt alles bei euch aus der eigenen Fertigung dann entsprechend?
Genau, richtig. Ja. Wir liefern so die Hauptkomponente, das ist eine von unserer Kern-Know-how, die wir behalten wollen.
Ja, macht Sinn, ist absolut gut. Okay, wenn wir das jetzt im Hinterkopf haben, nehmen uns da mal ein bisschen mit rein, wie sieht denn so ein Produktentstehungsprozess bei euch aus? Also wie lange geht der und was sind so die wichtigen Meilensteine dann auch?
Okay, so in der Regel, die Entwicklung eines neuen Motors geht von 2 bis 5 Jahre. So kann man auch vergleichen in der Automobilindustrie, wenn ein neues Fahrzeug auf die Straße kommt. So in der Regel ist die Entwicklungsprozess beim BEP zwischen 2 und 5 Jahre, je nachdem, ob wir von null anfangen oder ist eine Weiterentwicklung, ist eine neue Leistungsklasse oder ist nur ein andere Merkmale oder Eigenschaften noch ein bisschen hochgedreht. Punkt. Denn BEP an sich hat mehrere Schwimmband oder Bereiche eines Finanzen, Supply Chain, in diesem Fall Operation. Wir haben auch die Kollegen von der Entwicklung, die Kollegen von der Probe und Qualität. So jeder Fachbereich ist in diesem PEP dabei und jeder hat sein Recht, um hier seinen Input zu geben. Natürlich ist in der frühen Phase, es gibt viele Diskussionen, ist sehr dynamisch, weil alle natürlich wollen Informationen, wir brauchen alle Informationen, wir müssen alle Informationen liefern, ist sehr dynamisch, sehr lebendig, aber es stellt sicher, dass das Produkt, das am Ende steht, ist ein gutes Produkt, weil da sind natürlich sichergestellt, dass der Know-how von den gesamten Unternehmen ist dabei.
Du hast ja gesagt, ihr seid da quasi von Anfang an mit dabei. Wie lange geht dann der Produktentstehungsprozess bei euch? Also der hört ja wahrscheinlich nicht direkt mit SOP, also Start der Produktion auf, sondern ich nehme an, dass du auch noch darüber hinaus dann mit eingebunden bist.
Genau, richtig. Es gibt ein paar Milestones in der Mitte. So, eine ist ein Konzept. Okay, wir haben ein Konzept. Dann wir sagen, jawohl, das Konzept macht es Sinn. Dann fängt an die Entwicklung. Irgendwann kommt die Design-Freeze. Wir haben hier ein Konzept. Dann fängt an natürlich die Industrialisierung. Da sind wir stark dabei. Das ist unsere Hot-Phase, sagen wir immer, weil in Operation ist natürlich da gefragt. Da müssen wir auf die Sache gehen, Maschinen beschaffen, Linien in Platz nehmen und so weiter. Und dann fängt an den Anlauf, den Ramp-up. So, wir fangen langsam an, wir liefern und peu à peu versuchen wir unsere Taktzeit so zu erhöhen bis auf nominal. Kommt SOP. Das wird natürlich gut und groß gefeiert, weil das ist ein neues Produkt, die geht in die Welt. Und danach gibt es noch eine Phase, wo wir von dem Projektteam immer noch ganz nah dran an die Fertigung sind und alle möglichen Themen zu unterstützen. Mhm. Diese Phase ist je nachdem Volumen, Zeit, Komplexität, kann sein von 6 Monaten bis zum 1 Jahr.
Okay, sogar dann noch ein ganzes Jahr, dann, dass man dabei ist, ja. Ein ganz wichtiges Stichwort, wenn wir über den PEP reden, ist ja auch Simultaneous Engineering. Und ich weiß, dass das auch bei euch im Einsatz ist. Was bedeutet Simultaneous Engineering bei euch?
Ich habe vorher schon ein bisschen darüber erzählt. Das Simultaneous Engineering ist für uns ein System, um sicherzustellen, dass die Know-how fließt in alle Richtungen.
Ja, mit den ganzen verschiedenen Bereichen, die du vorher genannt hast, dass die entsprechend richtig eingebunden sind.
So. Wenn jemand mich fragt, Antonio, was machst du? Was ist so, in welcher Runde bist du unterwegs? Ich sage immer, stell dir vor, wir haben ein großes Tisch und in diesem Tisch sitzt ein Kollege von jedem Fachbereich, damit wir alle so austauschen können, Informationen holen können und auch Informationen liefern können. Das ist für mich die Simultaneous Engineering.
Okay, aber das macht ihr ja auch schon länger so, dass ihr einen Simultaneous Engineering Ansatz habt. Jetzt habt ihr aber diese Rolle des Product Owners ja noch relativ frisch. Ja? Hat sich da auch was verändert, wie ihr Simultaneous Engineering lebt oder wie ihr es quasi praktisch umsetzt?
Hat sich die Verbindung verstärkt, weil jetzt es gibt ein One Face to the Customer, ein One Face to the Team. Es gibt jemanden, die diese Information nimmt, die diese Information so natürlich mit dem Input von der Strategie, Organisation an die Kollegen übersetzt. Okay, was bedeutet tatsächlich das? Was brauchen Sie von uns tatsächlich? Und jeder weiß, jeder, der in einem Entwicklungsprozess dabei war, weiß, dass am Anfang es gibt viele Sachen, die sind unklar. Und die Rolle versucht, diese Unklarheiten wegzunehmen und statt Unklarheiten Klarheiten zu bringen. Was brauchen wir? Vor was? Welche Zeit? So, welche Anforderungen brauchen wir hier wirklich? Was können wir liefern? So, weil, welche sind unsere Herstellerstudie? Wie sieht das aus? So, das Produkt am Ende, wenn wir das fertigen wollen und so weiter.
Okay. Das heißt aber, jetzt durch die Veränderung gibt es quasi einen Ansprechpartner, der auch den kompletten PEP mit dabei ist. Das war früher dann nicht so, weil dann unterschiedliche Player dann je nach Phase dabei waren.
Ja.
Okay. Das richtig. Heißt, da hat man
und
eine andere
auch
Durchgängigkeit.
Dazu kommt
jetzt
diesen Level, die Organisation und die Strategie zusammenzubündeln.
Ja.
Weil die Zeit, wenn wir nur in einem Projekt arbeiten, sind schon vor Jahren beendet.
Ja.
Die Welt bewegt sich.
Es gibt dann viele Projekte parallel und
genau. Genau, richtig. Viele Projekte parallel. Die Welt bewegt sich schnell. So, die Organisation hat natürlich sehr höhere Ziele. Wir wollen weiterhin so hier ein starker Player in dem Markt bleiben. Das heißt, ist nicht nur auf das Projektebene zu sein, sondern auch ein Blick Richtung Strategie und Business. So, dieses Projekt ist top. Wunderbar, aber dieses Projekt kann auch in die Strategie des Unternehmens so helfen. Können wir auch so die Ziele von uns als Unternehmen irgendwie so durch unsere Arbeit unterstützen? Ist ein breiter Blick für die gesamte Arbeit, nicht nur auf den Sachen von der Technik. Ich bin sehr gut bei Industrialisierung, aber mein Ziel ist, dass diese Industrialisierung am Ende etwas für das Unternehmen gut tut.
Okay. Das macht auf jeden Fall Sinn, dass du genau diese Brille auch mit reinbringst. Was hast du dann quasi alles im Blick, wenn wir jetzt auf Operations blicken? Also bist du wirklich rein mit dem Produktionsfokus oder hast du auch die anderen Themen mit dem Blick, wenn wir über Operations reden, wie zum Beispiel die Supply Chain? Wie ist das bei euch organisiert?
Genau. Ich komme hier immer mit der Brille von Operation und das bedeutet Produktion. So ein Stück von der Supply Chain intern. Und auch Qualität.
Okay, aber Supply Chain dann quasi von euch hin zu eurem Kunden, ja.
Genau, richtig. So, das ist der Punkt.
Das heißt, du hast dann eigentlich schon drei Bereiche von denen, die du vorher beschrieben hast, in diesem PEP-Prozess oder auch im Simultaneous Engineering hast du schon drei Bereiche quasi mit im Blick als Product Owner. Das ist dann schon
genau, richtig.
Stark.
Das sind die drei Bereiche, die ich unterstützen muss und natürlich helfen muss.
Ja, okay. Also das heißt, da hast du dann natürlich auch wieder Richtung Operations auch die Aufgabe, auch diese drei Bereiche dann untereinander auch wieder zu synchronisieren, den Kommunikationsaustausch und so weiter dann entsprechend auch sicherzustellen. Ja.
Ja. So, die meiste der Zeit, ich verbringe dann Telefon und zusammen mit Kollegen, weil die Abstimmung bedarf so hoch. weil es nicht nur fertigen, was ist zu fertigen, sondern wann ist zu fertigen, so Supply Chain und wie Qualität. Diesen 3W, man muss gleichzeitig beantworten können und das ist die Herausforderung.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen über den Produktentstehungsprozess hinweg? Ja? Weil das eine ist es, dass du jetzt ja diese Rolle hast mit Focus of Operations, aber natürlich dann in den Produktentstehungsprozess einwirkend. Du hast jetzt aber auch schon beschrieben, dass über den Prozess hinweg das sicherlich auch unterschiedlich intensiv ist. Ja? Also das heißt, zum Start ist wahrscheinlich relativ intensiv und dann, wenn die Industrialisierung startet, oder wie muss ich mir das vorstellen, so von der Zusammenarbeit?
Genau. Das kommen Wellen. Es gibt eine erste Welle von Arbeit in die ersten Gespräche. So, das ist natürlich eine kleine Gruppe, aber sollten wir sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Von daher, da kommt so eine riesige Menge an Arbeit, viele Gespräche, viele Fragen an allem. Und natürlich, wir bekommen auch viele Fragen. Dann bekommen wir, sagen wir, ein bisschen Ruhe, können wir in unseren Alltag wiederkommen. Weil die Kollegen entwickeln jetzt die ersten Konzepte. Natürlich gibt es regelmäßige Austausch. Wenn die Design ist schon fertig, dann fängt an wirklich die heiße Phase für uns. Okay, jetzt haben wir Zeichnungen, jetzt haben wir ein klares Produkt oder ein Produkt zu industrialisieren. Jetzt fängt an. Fangen wir an mit der Beschaffung von Komponenten, Auslegung von Fertigungslinien und pipapo. Wenn das alles vor Ort ist, fängt an die zweite Phase, die zweite Industrialisierungsphase für uns. Okay, dann Ramp-up. Fertigen wir die ersten Komponenten, liefern wir die ersten Komponenten, damit unsere Kollegen auch die Motoren in das Labor bringen kann, so alles bestätigen, alles, was so entwickelt wurde, alle diese Hypothesen, diesen Motor wird 100 kW, ist tatsächlich 100 kW, so hält wirklich so viele Stunden in volle Lastung. Okay, das ist die Erfolg von der zweiten Phase, okay? Wenn wir die ersten Komponenten haben. Und dann fängt an eine dritte Arbeitsphase vor uns, wenn tatsächlich in die Serie kommen und der Ramp-up langsam abhebt.
Ja, wenn es dann wirklich in die Serienproduktion geht, dann zeigt sich, ob alles klappt.
Richtig. Ist sehr dynamisch auch.
Ja. Wenn wir jetzt über den gesamten Produktentstehungsprozess geredet haben, ist ein wichtiges Schlagwort auch im Zusammenspiel mit Operations, Design for Manufacturing, ja, oder auch Design for Automation. Was für eine Rolle spielt das bei euch?
Wir erstellen eine Art von Lastenheft. So, dieser Lastenheft ist nicht so eine starre und, sagen wir, feste Dokument, sondern das ist ein lebendiges Dokument, wo wir viel von unserem Know-how hinbringen. Und mit diesem Dokument diskutieren wir mit allen Fachbereichen. Kann man sagen, ein Radius, ein Bandstärken, ein Fixierbereich, kann auch etwas zu tun mit den Verpackungen. Können wir auch diskutieren mit unseren Kollegen von IT und das Thema Traceability. So, wir haben eine Art von Lastenheft, oder wir nennen das Lastenheft oder Anforderungenkatalog, wo wir sagen, das ist unserer Meinung nach so die Best Practice, die wir in den neuen Produkt einfließen.
Aber immer aus Operations-Sicht, ne? Also sind eure Anforderungen nicht Anforderungen des Kunden, sondern Operations-Anforderungen quasi da.
Genau, ja. Richtig. Weil der Kollege, die das entwickelt, entwickelt für sich oder entwickelt für das Produkt. Aber dieses Produkt, man muss auch fertigen. Man muss auch transportieren. Das Produkt muss letztendlich in den nächsten Jahren seine Funktion haben. Aber irgendwann muss auch so in unsere E-Change-Bereich kommen. In der Reman Factory. So, welche Anforderungen haben wir an diesem Produkt, damit wir so auch bis zum Ende des Lebenszyklus der Motor seine Fähigkeit behalten?
Okay.
Oder wo können wir sogar das Produkt effizienter fertigen? So, viele von unseren Punkten in diesem Anforderungskatalog geht um, wie können wir Synergie von unserer aktuellen Fertigung nutzen, um das Produkt wettbewerbsfähiger zu machen.
Ja, dass es zu bestehenden Anlagen und Maschinen und so weiter dann auch passt. Ja.
Zum Beispiel, ja.
Du hast jetzt gesagt, Remanufacturing ist da auch ein Thema. Also das heißt, es geht da nicht nur um Wartung und Instandhaltung, sondern auch einen Schritt weiter, wie man dann auch in der Fabrik die entsprechenden Motoren general überholen kann oder auch die Komponenten general überholen kann. Oder wie weit geht ihr da als Operations? Also ich habe das schon richtig verstanden, dass das auch eure Operations-Brille dann nachher ist.
Genau, richtig. Ich vertrete die neuen Produkte oder die Entwicklung von neuen Produkten, aber es gibt andere Bereiche innerhalb von Operation, die um den Reman sich kümmern. So, und das ist das zweite Level. So.
Ja, aber genau das muss man ja schon bei der Neuproduktentwicklung mit berücksichtigen, ne? Und das macht ihr dann quasi auch aus Operations-Sicht, dass ihr sagt, okay, auch Remanufacturing, auch wenn du nicht fürs Remanufacturing verantwortlich bist, bringst du die Anforderungen dann auch mit in den Produktentstehungsprozess dann mit ein.
Ja, ja genau, genau. Teilweise kommen auch viele von, auch durch meine Rolle. So, ist irgendwie wie Back to the Future. So, wir bringen heute schon so, was wir in 10, 15 Jahren machen werden. Ist sehr interessant.
Ja, man muss den ganzen Lebenszyklus im Blick haben, schon bei der Produktentstehung. Ja. Und eben nicht nur aus Kundenperspektive. Klar, der will auch, dass der Motor leicht wartbar und so weiter ist, sondern wirklich auch dann auch aus eurer Produktions- und Instandhaltungssicht. Ja. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir, glaube ich, ganz gut verstanden, wie das bei euch abläuft mit Design for Manufacturing, mit Simultaneous Engineering und so weiter. Jetzt möchte ich nochmal ein bisschen verstärkt auch auf deine Rolle eingehen, weil das ist ja so ein bisschen das Besondere auch. Was ist jetzt da eure Erfahrung? Wie unterstützt deine Rolle jetzt auch wirklich das Ergebnis am Ende, was aus dem Produktentstehungsprozess rauskommt und auch vor allem euch als Operations dann auch unterstützt? Ja? Das ist ja auch die Idee. Dass ihr am Ende als Operations dann auch davon profitiert. Hast du da ein paar Beispiele?
Ja, ich kann dir hier so ganz konkrete Beispiele nennen. Wir haben eine Linie entwickelt, natürlich für den aktuellen Produkt, aber diese Linie wird auch in der Zukunft auch andere Produkte fertigen können. Ja. Wenn ich nur ein Projekt betreuen würde, würde ich nur eine klare Sicht der Dinge. Aber aufgrund dieser Stelle, aufgrund der Schnittstelle mit der Organisation, mit dem Business und mit der Technik, kann man auch die Zukunft anders gestalten. So kann man auch mit anderem Blick die Sachen betrachten.
Ja.
So, ich habe vorher auch gesagt, dass ich verstehe mich als Übersetzer, ne? Übersetzer die Technik in die Organisation Ziele so in die Technik in dem Business. Aber letztendlich, ich bewege mich zwischen die Ebenen. Einerseits die Management-Ebene, natürlich ist Kunde oder interne Kunde und dann ist die Fertigung. Diese Rolle soll diesen Dreiball in Luft oder in Bewegung halten und ist nicht einfach. Aber natürlich hat er dieses große Potenzial. Ist alles, was wir tun, ist nachhaltig. Alles, was wir tun, wird nicht nur für dieses Projekt und alles, was wir tun, natürlich hat schon so die Zukunft so im Kopf.
Ja. Ja, aber es ist ein schönes Beispiel, ne? Dass du jetzt, weil du halt in allen Produktentstehungsprojekten mit dabei bist, quasi immer schon auch im Blick haben kannst, wie können wir die Anlagen so auslegen, dass es nachher für alle funktioniert. Ne? Also ja. finde ich sehr schön.
Ein anderes Beispiel, ich denke, das war ganz gut, war vor ein paar Jahren, die Einkauf hatte eine Strategie und dann sind zu uns gekommen, okay, ich habe das im Kopf, wie wäre es, wenn wir hier Insourcing machen von solchen Komponenten, statt so jede Werke anzufragen oder hier und daher zu fragen. Es gab einen zentralen Ansprechpartner, die hatte schon ganz klar so Vision über was können unsere Werke, wie können wir dich, Kollege von Einkauf, unterstützen, so mit dem Blick auf die gesamte Organisation. Es ist nicht nur ein punktuelles Problem, sondern okay, wir haben jetzt ein Problem, aber wie können wir das als Chance nutzen, um die Ziele von den Organisationen, von diesen Unternehmen zu unterstützen.
Okay, was ja dann auch wieder eine super Chance ist, auch für die Werke, ne? Wenn man dann Insourcing betreiben kann. Also es ist ja dann einerseits eine strategische Komponente, aber dann auch wieder für euch im Sinne von der Werksperspektive dann auch wieder attraktiv. Ja.
Und ein anderes Prisma von dieser Geschichte ist, die Werke können jetzt oder die eigenfertigen Werke können als Kunden und Lieferant gleichzeitig agieren.
Okay.
Lieferant A kann Werk B liefern, B kann Werk A liefern oder die beiden können an der Montage auch liefern. Ich denke,
okay, also ihr habt auch untereinander Kunden-Lieferanten-Beziehungen unter den Komponentenwerken dann.
Okay. Ja. Weil letztendlich unsere Vision hier ist, wir wollen das Beste von das Unternehmen. Wir wollen wettbewerbsfähiger bleiben, wir wollen flexibel bleiben. So, hier wird nicht mehr geschaut, so was kann ich besser machen, sondern wie können wir das zusammen besser machen.
Ja, also am Ende geht es dann ja auch um den Mehrwert für euren Kunden am Ende, ne?
Das, richtig, ja. Richtig. In diese Richtung geht. Und das ist der Mehrwert von dieser Funktion. Versucht, ja. solche Themen zu zentralisieren, so, zu führen und natürlich zu unterstützen.
Super. Was sicherlich auch ein spannendes Thema ist, also ich weiß, dass die allermeisten Unternehmen auch versuchen, den PEP zu verkürzen. Ist das euch auch gelungen mit dieser Rolle? Oder würdest du sagen, das ist vielleicht weniger im Fokus?
Verkürzen, das ist natürlich ein oberstes Ziel von allem. Aber ich denke, hier der Mehrwert ist in der Qualität von unserer Arbeit. Mhm. So, oder was wir am Ende liefern. Ich denke, wir haben hier eine strukturierte Arbeitsweise. Wir bringen hier natürlich eine systematische so, Art und Weise, um die Themen zu lösen. Ich denke, da ist die Mehrwert. Kürzer, natürlich, wir wollen immer kürzer und schneller. Klar, ja, versuchen wir immer. Aber ich denke, hier die Mehrwert ist, so, wir liefern besser, wir liefern schneller und wir liefern natürlich robuster.
Okay, sehr gut. Du hast jetzt vorhin beschrieben, dass du auch sogar bis auf die Anlagenebene auch mit involviert bist. Wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Also wie weit gehst du da in den Operations-Prozess auch in deiner Rolle rein? Weil ich denke mal, so mit 4 Werken, da kannst du jetzt ja auch nicht jede Anlage kennen oder den Prozess im Detail kennen, aber ist ja trotzdem auch wichtig, das zu wissen, ne? Weil das am Ende ja ganz, ganz viel ausmacht von dem, wie effizient ihr nachher fertigen könnt.
Ja, zum Glück bei Deutz, wir haben sehr gute Fachleute in den Werken. Sie sind wirklich die Fachexperten. Und das sind die Kollegen, die jeden Tag mit der Anlage sind, das sind die Kollegen, die Linien kennen, die sind die Kollegen, die das Produkt kennen. Übersetzerrolle ist genau die Rolle in der Mitte zwischen das Projekt und die Teams bei den Werken. Zum Glück, ich habe sehr gute Kollegen, sehr gute Teams in jedem Werke, die diese Arbeit machen, diesen FMEA, die Produkte, die Prozessbeschreibung und so weiter entwickelt. Ja. Ich kann nicht jede Anlage kennen, aber würde ich sagen, ich kenne die Prozesse ganz gut, weil meine Kollegen machen eine tolle Arbeit und natürlich haben viel Geduld mit mir und erklären mir alles. Ja, ich kriege alle Informationen, wenn ich habe.
So. Das ist ja ein wichtiger Punkt und da würde ich jetzt auch Richtung Ende noch gerne mit dir drüber reden. Ne? Das ist, wenn es um Kommunikation geht, dann geht es ganz, ganz viel auch um das Thema Kultur, ja. Also was für eine Kultur haben wir, wie arbeiten wir zusammen? Und das fängt ja schon an beim Thema Simultaneous Engineering. Ich weiß nicht, was würdest du sagen, was für eine Kultur braucht man, dass Simultaneous Engineering überhaupt funktionieren kann?
Hast du da eine Best Practice? Ist eine super berechtigte Frage. Diese Rolle kann man nicht mit einer starren Kultur aus oben. Rolle braucht eine Kultur, wo die Transparenz, diese Zusammenarbeit in der Vordergrund steht. So, ansonsten funktioniert das nicht. Natürlich Kommunikation, Teamarbeit, Transparenz, so die Probleme zu zeigen, die Schwierigkeiten zu zeigen, aber auch die Erfolg zu zeigen, sind die Rahmenbedingungen, die wir hier brauchen. Wenn jeder für sich selbst sein Krieg machen will, ist solche Rolle wirklich unnötig. Aber
passt ja auch nicht zu den Zielen, die du ganz am Anfang gesagt hast. Ne? Das Ziel ist es, gemeinsam besser zu sein. Und es kann ja auch mal sein, es hat wirklich einen Nachteil für euch als Operations, aber es ist in Summe dann die bessere Lösung. Ja? Also,
richtig. Wir müssen groß denken, wir müssen als Unternehmen denken, dieses unternehmerische Denken. Nicht jeder hat, aber zum Glück, und ich bin ganz froh hier in den Unternehmen, haben wir diesen Zusammendenken, Denken ans Unternehmen und das erlaubt, und dass wir solche Rolle wie diese in der Organisation haben.
Und dann ist ein Thema Kultur, ist für mich so dieses Agile, auch die agilen Methoden. Ich meine, Product Owner, das haben wir zum Start nicht besprochen, aber ist ja ganz klar, was aus dem Agilen, ja, von der Bezeichnung alleine schon. Wie sehr spielt das auch im Alltag eine Rolle? Also ist es mehr so ein Name oder würdest du sagen, nutzt ihr auch wirklich operativ die agilen Methoden oder versucht auch diese agile Kultur zu leben?
Wir versuchen, diese Agile-Kultur zu leben. Natürlich, wir sind nicht in der Softwareentwicklung. Wir sind wirklich in der Industrialisierung. Aber die Werte, die diese Agile-Kultur richten, sind die Werte, die wir hier auch haben. Wie gesagt, Fokus, Commitment, Transparenz, Team, Respekt. Und da versuchen wir das zu leben. Aber das ist auf dem Leben von den Werten. Dann kommt natürlich das Leben von Tools. Welche Tools nutzen wir? Wir sind schon seit Jahren hier in diesem Scrum-Methodologie drin und versuchen natürlich nach diesen Philosophie zu arbeiten.
Das heißt, ihr habt auch Sprints?
Sprints.
Wahrscheinlich auch nicht zwei Kanban. Wochen oder weiß ich nicht, wie lange ist bei euch ein Sprint?
Nee, wir haben zwei Wochen tatsächlich. Wir haben zwei Wochen tatsächlich, weil wir versuchen immer klare Ziele und kurze Ziele in der Zeit zu setzen. Weil das hilft immer als through warning. So haben wir hier ein Problem, ja oder nein. Das ist natürlich nicht agile wie in der Software-Bereich, aber trotzdem versuchen wir die Werte und versuchen wir die Tools auf uns das Beste so rauszunehmen.
Ja, da wolltest du gerade sagen, Kanban nutzt ihr noch? Und,
Sprint und ganz wichtig, die Retrospektive. Das ist etwas, die ich nutze oft. Bei diesen 6-8 Wochen versuchen wir zusammenzukommen. Und dann verbringen wir zwischen 15 Minuten bis 30 Minuten, um nochmal darüber zu schauen, so, was haben wir gemacht, was haben wir getan. Aber nicht von der Perspektive des Unternehmens, sondern von der Perspektive als Team. Ist die Kommunikation gut? Funktioniert? Kann ich etwas tun, damit wir anders oder besser arbeiten? Es gibt ein Hindernis, die wir haben nicht gesehen und nimmt viel Geschwindigkeit von unserem Daily Job. So, diese Retrospektive finde ich ein sehr gutes Tool von der Scrum und kann man auch in der Industrie nutzen. So, man muss nicht hier eine Großunternehmen, so kann auch kleine Unternehmen nutzen. Man braucht nur 15 Minuten und Respekt von den anderen, so Lust auf besser zu sein und ja, der Rest kommt von sich von allein.
Nutzt ihr das dann in eurem Team oder wirklich im gesamten Projektteam im Rahmen von so einem Produktentstehungsprozess? Wie macht ihr das?
In der gesamten Projekt, wir haben ein paar Milestones, so, das ist Lesson Learned. Aber als Team innerhalb von der Operation, in den Werken, versuchen wir, diese Retrospektive auf dieser Teamebene so zu schützen und zu fordern.
Okay, sehr gut. Team ist ein gutes Stichwort. Ja. Du bist ja nicht alleine in deiner Rolle. Kannst du da ein bisschen beschreiben, wie das aussieht und was da auch der Erfolgsfaktor ist, entsprechend in der Zusammenarbeit im Team?
Ja, eigentlich der Erfolg von der ganzen Geschichte liegt nicht an mir, sondern an den Kollegen, an den Gruppen, an den Teams, die in den Werken sind. So, das sind die, in Spanien gibt es zwei Teams, so in den Werken in Deutschland, in den drei Werken in Deutschland gibt es auch in jeder Werke ein Team auch. So, der Erfolg kommt, weil wir zusammenarbeiten wollen und können. So. Da natürlich Richtung Projekt, es gibt die anderen Fachbereiche, die anderen Vertreter von den Fachbereichen. So, die Schnittstelle ist größer und größer, weil klar, natürlich fängt an vom Finanz und geht zu Ende bis zu der Legalabteilung, ne? Sind alle. Und nur gemeinsam kann man ein Motto, ein sehr komplexes Produkt in Serie zu bringen. Man denkt, ach, ein Motto hat ein paar Kolben, so ein Block und dreht sich. Ne? Nee. Heutzutage, der Motto ist wirklich ein Kunstwerk.
Ja, ich glaube, das weiß jeder, der mal gesehen hat, wenn so ein Motor auseinandergebaut wird, was alleine wie viele Teile da drin stecken, ne? Wie komplex der ist. Das ist verrückt. Ja, aber ich meine, du hast es ganz im Start beschrieben, dass dein Job natürlich von diesen Schnittstellen lebt und von der Kommunikation und so weiter. Und das ist ja wirklich was an sich schon komplex ist, jetzt mal unabhängig von eurem Produkt und den Prozessen, die ja nochmal eine Komplexität obendrauf bringen. Aber das dann auch noch international, ne? Das ist ja auch nochmal auch eine Komplexität obendrauf. Hast du da noch so einen Tipp, wenn du sagst, jetzt hier internationale Mitarbeiterführung mit mehreren Teams und so weiter, was da wichtig ist, dass das überhaupt gelingt?
Empathie und aktives Zuhören. So, okay. Von meinem Akzent kann man schon merken, dass ich keine Deutsche bin, so, aber trotzdem habe ich jahrelang so fast meine gesamte Karriere in Deutschland verbracht. Das hat mich eine sehr gute Verständnis über die Kulturen oder die verschiedene Kultur gegeben. Und das nutze ich, weil manchmal nicht. Eigentlich ist es immer die einzige Grenze, die wir haben, ist die Sprache. Sobald wir die Sprache beherrschen, es gibt keine Grenzen.
Okay, super. Du kannst beide Sprachen sehr gut. Das ist dann schon mal eine super Grundlage.
Ja. Aber trotzdem, man muss natürlich aktiv zuhören, verstehen. Es sind natürlich Nuancen in der Alltag, aber zusammen schaffen wir mehr. An Anfang, man muss klar und deutlich sagen, hallo, so, ich bin hier in dieser Rolle und mein Ziel ist das. Das war alles neu. Mhm. Klar, war alles ein bisschen skeptisch. So, neue Rolle. Der Kollege hat sich eine Stelle gewechselt. Warum, wieso? So, bei alle Change Management kommt diese bekannte Kurve. Warum, wieso? Mhm. Dann okay. Und dann kommt wieder diese Kurve nach oben. Sei okay, das bringt etwas. Ja. So, mein Tipp wäre natürlich so Empathie, aktiv zu hören und natürlich erklären, was ist der Mehrwert von diesem Wechsel oder der Mehrwert von dieser Rolle. Weil wenn die Leute das nicht versteht, kann man auch nicht mitgehen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ist ja auch, ich meine, schon super, dass du dann quasi in Deutschland lebst, auch sehr gut Deutsch kannst, Spanisch kannst und so weiter. Aber ihr müsst ja auch untereinander kommunizieren. Es kann ja nicht jeder Deutsch und Spanisch. Redet ihr dann auch teilweise auf Englisch? Oder das stelle ich mir komplex
richtig
vor. Ja?
International Englisch. So, okay. Denke, das sind Englisch, die wir alle sprechen.
Also das heißt, meistens ist dann alles auf Englisch dann. Ja,
ja, richtig,
ja
richtig, richtig.
Okay, sehr gut. Ja, sehr, sehr interessant, sehr spannende Rolle und auch super, wie ihr das aufgebaut habt. Danke für den Einblick. Ich habe noch eine letzte Frage, nämlich mich würde es interessieren, wie geht's weiter? Weil ihr habt jetzt den Status quo, hast du beschrieben, ja, es ist soweit erfolgreich eingeführt, ja, aber ihr habt bestimmt auch Ideen, wie man das noch ausbauen kann, weiterentwickeln kann oder wie es auch mit dieser Rolle weitergeht.
Genau. So, die erste Punkt ist, die Rolle bleibt.
Sehr
das heißt,
gut.
Mit dem Projekt, wenn das Projekt zu Ende geht, wird diese Rolle nicht, sagen wir, ausgebaut, sondern diese Rolle bleibt. Das ist die erste Zeichen, das hat einen Mehrwert. Und dann in der Lesson Learn, wir hatten vor kurzem darüber gesprochen, wie wäre es, können wir das irgendwie bei allen Fahrbereichen strapazieren? Komm ein Ja. So. Ist eine Mindset-Sache. Ja, weil, wie vorher gesagt, ist nicht nur so, ich habe den Blick in mein Projekt, sondern ich blicke auch links und rechts, wie ist meine Organisation, wie ist das Business.
Ja.
Das ist eine Mindset-Sache. Und wie alle Mindset-Sachen dauert, aber es wird kommen. Diese Rolle bleibt so und ich denke, in die Zukunft wird noch stärker gefragt.
Aber wenn du sagst, es wird dann noch weiter ausgerollt, dann auch andere Bereiche, dass die das genauso machen wie Operations oder wie muss ich mir das dann vorstellen? Was habt ihr da als Idee?
Die Idee hier ist, diesen Mindset zu erweitern.
Ah, okay.
So, nicht nur so
nicht in die Rolle an sich quasi,
sondern ich arbeite in einem Projekt, in einem neuen Produkt, aber immer mit Rückblick so auf Business und Organisation.
Ja, okay. Sehr gut. Ja, spannend. Vielen Dank für den Einblick, Antonio. Danke, dass du uns da in eure Erfahrung mit dieser neuen Rolle und auch im Zusammenspiel Produktion, Operations und Produktentstehung mit reingenommen hast.
Vielen, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig, wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.